HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Musiker, Moderator und Fotograf Till Brönner. Herzlich willkommen zum Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeberin ist Susanne Pütz. Wenn man einen Jazzmusiker, zum Beispiel einen Gitarristen, fragt, wie viele Instrumente er denn ja auf Tour mitnimmt, dann kommen bestimmt eine ganze Reihe zusammen. Wie ist es denn bei Ihnen, Till Brönner, wenn Sie auf Tournee gehen, wie viele Trompeten haben Sie dann mit im Gepäck?
Ich habe genau zwei mit und wenn ich noch genauer bin, dann habe ich eine Trompete und ein Flügelhorn mit auf Tour dabei. Mittlerweile spiele ich auf Konzerten in wirklich bemerkenswerter Weise mehr Flügelhorn als Trompete. Das liegt daran, dass der Klang des Flügelhorns mir über die Jahre doch mehr am Herzen dran war.
Was muss denn eine Trompete oder auch ein Flügelhorn haben, damit es für Sie gut passt?
Naja, das ist natürlich immer so ein bisschen Fachgeplänkel, aber wenn ich es in einem Satz sagen müsste, sie muss eigentlich fast alles können.
Angefangen haben Sie ja nicht damit, mit einem Blechblasinstrument, sondern ganz klassisch mit dem Instrument aus Holz für Kinder, mit der Blockflöte. Das ist ja für viele der Einstieg in eine mehr oder weniger erfolgreiche musikalische Karriere. Bei Ihnen wurde es eine. War Musik schon als Kind bei Ihnen zu Hause ein wichtiges Thema?
Ja, klares Ja. Ich komme aus einer musikalischen Familie. Wenngleich ich sagen muss, dass eigentlich die Profis auf dem Gebiet eher so auf der Seite der Großväter und Mütter waren. Also meine Eltern waren beide keine professionellen Musiker, aber da war immer viel Musik. Es waren vor allen Dingen Kirchenmusiker in der Ahnenreihe, oft Organisten und Chorleiter. Und das scheint sich sicherlich dann in irgendeiner Form auch durchgesetzt zu haben. Also auch Kirchenmusik war mir all die Jahre nicht wirklich fern. Erst aktuell auf dem neuen Album haben wir tatsächlich ein Kirchenlied. Denn auch Dieter Ilk, mein momentaner Duopartner, hat damit viel zu tun gehabt früher.
Kirche, ist das dann auch so ein Ort, an dem Sie als Kind viel gespielt haben?
Also für Katholiken und Protestanten ist ja das Blechblasinstrument in der Kirche eigentlich immer was Besonderes. Für die Protestanten sogar fast noch alltäglicher, denn da ist der Posaunenchor, wie er heißt, natürlich fast fester Bestandteil auch des Gottesdienstes. Ich durfte an Weihnachten immer spielen und ja, das ist schon ein festlicher Moment. Ne? Das ist für den Zuhörer wie für den Akteur irgendwie immer was man nicht vergisst.
Sie haben es gerade erwähnt, Ihre Großväter wahrscheinlich waren eher prägend. Gibt es so einen Moment, wo Sie sagen, ja, das hat mich einfach musikalisch so fasziniert, dass mir eigentlich schon klar war, in diese Richtung, da zieht's mich?
Ich bin ja Blechbläser, spiele Trompete und ich glaube, dass ich so mein allererstes Erweckungserlebnis tatsächlich auf der Rückbank unseres damaligen Autos hatte, als mein Vater im Sendersuchlauf plötzlich bayerische Blasmusik irgendwie so drin hatte. Und das war irgendwas, was mich ansprach, wahrscheinlich ja aufgrund des Klanges. Und später war es dann, obwohl ich eine klassische Ausbildung genossen habe, tatsächlich der Klang der Trompete von Louis Armstrong, wo ich sofort wusste, oh, da ist etwas, das könnte mich den Rest meines Lebens begleiten.
Sie haben mit 9 angefangen. War dann auch so die klassische Karriere Schulorchester, Posaunenchor? Wie war das bei Ihnen?
Na, ich hatte eine klassische Ausbildung. Mein damaliger Trompetenlehrer war nah an der Schule dran und diese Schule hatte eine Big Band. Und so war also diese Kombination aus der klassischen Ausbildung mit Bach und Hummel und dergleichen, die war mir schon auf der einen Seite recht nah, aber auch die Big Band als, ich sag mal, Entspannungsmoment war sehr, sehr wichtig und mein Lehrer war auch der Bandleader. Insofern lag das sehr nahe beieinander.
Jetzt ist so eine Schul-Big-Band auch ja ein Sammelsurium an allen Altersklassen. War das auch für Sie sowas, da darf ich bei den Großen schon mit dabei sein?
Ja, das war ein ganz besonderer Augenblick, als ich da reinkam und vor Aufregung fast keinen Ton rauskriegte. Dann sagte mein damaliger Lehrer den entscheidenden Satz, den ich heute noch erfolgreich bei jungen Musikern anwende. Ach komm, Jung, setz dich hin. Beim ersten Mal ist es ein Ton, den du mitspielst und beim nächsten Mal sind es schon zwei. Also das war wirklich perfekt und man glaubt eigentlich gar nicht, dass die Musik, die junge Menschen und Kinder, muss man ja sagen, heute zusammenführen kann, tatsächlich immer noch die Musik von Louis Armstrong oder von Benny Goodman und Glenn Miller ist, denn da gibt es spielbare Arrangements von und wenn eine Schule sagt, wir haben eine Big Band, dann kommen die plötzlich auf natürliche Art und Weise dem Jazz näher.
Eine Station für Sie war auch das Bundesjugendjazzorchester. Das war damals noch ganz jung. Da waren Sie auch mit 16, glaube ich, so das jüngste Mitglied. Wenn man in so ein Ensemble kommt, in dem ja die besten Nachwuchsmusiker aus Deutschland mitspielen, was ändert sich da für einen?
Also damals hat sich nicht nur für mich was geändert, sondern tatsächlich, auch wenn das ein bisschen hochgestochen klingt, fürs ganze Land. Denn ich war Gründungsmitglied des frisch gegründeten Bundesjazzorchesters und es gab ja, da wir Jazz in Deutschland sehr flächendeckend fördern, viele Landesjazzorchester. Aber als Peter Herbolzheimer damals verkündete, dass er das Bundesjazzorchester gründen möchte, da ging durch das ganze Land eine ganze Welle, muss man sagen. Und dass ich damit dabei sein durfte, das war eine große Ehre. Und da war ich wieder unter ja, viel, viel Älteren und war das Nesthäkchen, war auch erstmal in der Zweitbesetzung nur.
Aber man kriegt eine ganze Menge mit, gerade wenn man das Nesthäkchen ist und die Großen ja sowas wie Vorbilder sind dann.
Ja, das ist richtig. Und letztlich hat sich durch meine Laufbahn tatsächlich auch dieses für dein Alter schon ganz gut eigentlich irgendwie wie ein roter Faden durchzogen. Und das ist aber irgendwann, das können viele Kollegen bestätigen, schlagartig vorbei. Irgendwann ist man eben nicht mehr der Jüngste und auch nicht für sein Alter schon ganz gut, sondern ist plötzlich einer derjenigen, die wirklich was zu erzählen haben, die auch gefragt werden und natürlich auch an ganz anderen Maßstäben gemessen werden.
Für all das braucht es viel Disziplin. Skalen und sonstige Übungen sind da sicher das tägliche Brot. Und viele, viele Stunden lang. Ist Ihnen das immer leicht gefallen, weil Sie vielleicht so versessen auf Trompete waren? Oder gab es da auch mal, ich will mal sagen, Durststrecken?
Durststrecken kennt man, glaube ich, als Musiker. Allerdings ist es so, dass mich die Musik persönlich immer sehr, sehr umfangreich entschädigt hat. So hatte ich das Gefühl. Auf Partys, weil ich eh nicht so ein Fan von Depeche Mode war in den 80er Jahren, wie musste ich mich gar nicht so rumtreiben. Insofern habe ich die gar nicht so vermisst. Es gibt ja auch immer viele Kollegen und eben, ich sag mal, andere Kinder, deren Eltern sich dann tatsächlich auf diesen Orchesterfreizeiten fast wie die anonymen Alkoholiker treffen und sagen, ah ja, du bist auch hier, dein Wochenende ist auch zerschossen, weil du dein Kind zur Probe fährst. Das ist wie beim Fußball, glaube ich, und Fußballverein ist sehr ähnlich. In der Regel werden die Kinder allerdings durch die Aktivität doch, wie ich sagte, ganz schön entschädigt.
Diese frühen Begegnungen zum Beispiel im Bundesjugendjazzorchester, das ist ja für viele Musiker auch die Basis für später. Gab es da bestimmte Erlebnisse oder auch Impulsgeber, ja, oder manchmal auch einen Satz von jemandem oder einen Titel, den man gehört hat, der sie bis heute prägt?
Also die Liste ist relativ lang natürlich, aber wenn man sich abends hinsetzt und überlegt, was ist eigentlich so hängen geblieben, irgendwie, dann ist es eigentlich das, was so menschlich war. Also letztlich die Frage, wie sehr ist man, obwohl man zur Höchstleistung doch erzogen wurde auf dem Instrument, wie wichtig ist eigentlich das, was einen eben auch spüren lässt, dass man Mensch ist mit Fehlern und dass man trotz aller Perfektion natürlich am Ende auch nur der sein kann, der man an diesem Abend ist. Und da sind so Sätze hängen geblieben, wie dass wirklich keiner, und sei er noch so gut ausgebildet, mit Absicht schlecht spielt. Ja, das ist ein guter Satz für einen Musiker, der nicht immer den 150-prozentigen Tag oder Abend hat. Ne? Also das klingt ein bisschen hart, aber ich glaube, das kennen auch Sportler sehr, sehr gut.
Sich für ein Instrument zu entscheiden als Musiker, das heißt ja auch im Blick zu haben, ja, was will ich mal damit anfangen? Hatten Sie da von Anfang an den Weg als Solist auf einer Bühne zu stehen im Blick, den Sie gerade auch gegangen sind? Oder gab es da auch noch einen Plan B?
Naja, der Plan B, den hatte mein damaliger Trompetenlehrer entworfen. Das war der, dass ich in einem guten Symphonieorchester sitze oder Theaterorchester. Denn da hat man einen festen, geregelten Job und da ist das Einkommen gesichert. Und das sehen natürlich auch Eltern immer ganz gerne. Wenn sich dann so ein junger Musiker entscheidet, auf solistischen Bahnen unterwegs zu sein, noch dazu auf dem Sektor Jazz, dann müssen das schon sehr tolerante Eltern sein, wenn sie das Gefühl haben, das kann was werden. Denn in der Regel ist es sehr, sehr schwer, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich sag mal, im Alter von 12 oder 13, 14 Jahren zu entscheiden, dass das für den Rest des Lebens bei einem bleiben soll und das mit 40, 45 auch noch genauso gut zu finden, das ist schon ein schwieriges Unterfangen. Also da muss man sehr in die Musik verliebt sein.
Aber Sie haben ja trotzdem diesen Weg quasi, ich sag mal, in die Champions League der Jazzmusiker, was festes Engagement betrifft, doch geschafft. Sie waren beim RIAS im Orchester, haben das dann aufgegeben, als Sie da gesagt haben, ja, ich kündige eben alles, was Sie eben aufgezählt haben. Rentenversicherung, gesichertes Einkommen, das gebe ich alles auf und gehe einen anderen Weg. Gab es da auch Kopfschütteln?
Das Kopfschütteln habe ich nicht gespürt. Also natürlich ist es schon auch ein ziemlicher Moment, sich aus solchen Umfeldern zu verabschieden. Und mit Kunst und Jazz insbesondere hat so ein Thema wie Rentenversicherung halt einfach auch überhaupt nichts zu tun. Also es ist nicht der Grund, sich für die Musik zu entscheiden. Und insofern haben natürlich auch die meisten eher gesagt, Mensch, das war eine gute Erfahrung für dich, aber gut, dass du da auch wieder rausgefunden hast.
Das ist ein Wagnis gewesen und das Wagnis hat sich zweifelsfrei gelohnt. Wir sprechen gleich noch weiter. Till Brönner ist heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Und Sie haben auch Musik in diese Sendung mitgebracht. Als erstes ein Titel aus Hello Dolly, der heißt auch Hello Dolly. Warum genau dieser Song?
Na, es hat zu tun mit einem der größten Sänger, die es überhaupt je gegeben hat. Für mich jedenfalls, Frank Sinatra. Frank Sinatra war immer ein ganz, ganz großer Fan von Count Basie und seiner Big Band. Und es war damals irgendwie aus sozialen bzw. gesellschaftlichen Gründen auch ganz besonders, dass sich irgendwie der große weiße Künstler irgendwie mit der schwarzen Big Band zusammentat. Und dann kam dieses Album, das heißt It Might As Well Be Swing, bei raus. Und das ist nicht nur unter Kennern eins der besten, Sinatra, aber auch Count Basie selber gemacht hat. Und daraus hören wir halt Hello Dolly.
Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly. We can tell, Dolly, you're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. We feel the room swaying, cause the band's playing one of your old favorite songs from way back when. Take her rap, fellas, find her an empty lap, fellas. Dolly'll never go away, Dolly'll never go away.
Hello Dolly mit Frank Sinatra und den Musikern vom Count Basie Orchestra. Legendär, muss man sagen, ausgesucht hat die Musik mein heutiger Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur und das ist Till Brönner. Musik, die zu einem Musical gehört, haben wir eben gehört, das sind ja unterschiedliche Genres, Stile. Sie machen vor allen Dingen Jazz, aber Sie bewegen sich ja auch in anderen Bereichen. Welche Rolle spielen diese Unterschiede für Sie?
Naja, als Jazzmusiker hat man ja immer so ein kleines bisschen die Aufgabe, wiederzuspiegeln, was die Gegenwart gerade so produziert. Es ist die Freiheit, die uns auch in die Lage versetzt, neue Interpretationen von bestehenden oder gar sehr bekannten Musikstilrichtungen oder Werken vorzunehmen. Und insofern hat mich natürlich schon interessiert, was da links und rechts so passiert ist. Jazz war und ist eigentlich immer noch die freiheitlichste Musik. Und deswegen ist natürlich alles, ob Musical, Pop oder Oper, immer natürlich auch ein Thema. Ich war immer ein Fan von Konzeptalben, also Alben, die vielleicht doch für eine begrenzte Zeit mal sich so einen Oberbegriff zum Thema hernahmen. Und dann habe ich das relativ konsequent abgearbeitet, bis dann das nächste Album kam. Insofern, für mich gibt es eigentlich keine Grenzen. Ist die Frage, wie ich etwas spiele und nicht so sehr was.
Man kennt Sie als Jazzmusiker vor allem, aber man erlebt Sie auch in Bereichen, zum Beispiel mit der Staatskapelle Berlin. Sie spielen Musik von Kurt Weill, ebenso wie Charlie Parker. Sie arrangieren, Sie komponieren. Probieren Sie einfach gerne aus und packen das dann zum Beispiel in ein Konzept?
Also das Ausprobieren ist, glaube ich, etwas, was einem Jazzmusiker immer auch Zeit seines Lebens gut zu Gesicht steht. Ich selber gehe nach dem Lustprinzip vor. Ich glaube, das haben Sie schon richtig erkannt und angedeutet. Ich bin einfach jemand, der das Gefühl hat, dass ein schlüssiges Konzept am Ende auch einem Publikum vermittelbar sein muss. Wir sprechen am Ende gar nicht mal erst in zweiter Linie darüber, dass Menschen heutzutage einen wertvollen Teil ihrer Zeit bereit sind zu opfern, um in ein Konzert zu gehen. Das ist in Zeiten wie heute auch nicht mehr selbstverständlich. Man muss einen Parkplatz suchen, die Tickets besorgen, möglicherweise geht man vorher noch essen und dann sitzt man da und wird 2 Stunden oder länger unterhalten. Da darf sich ein Künstler schon mal Gedanken machen, was er da vorne produziert. Ja.
Wenn ich daran denke, dass Sie auch in ganz verschiedenen Formen Musik machen, also neben der Trompete, da singen Sie ja auch und da fällt mir natürlich auch ein Name wie Chet Baker ein. Ist das jemand, der für Sie auch musikalisch ein Vorbild war?
Als ich jung war, war Chet Baker schon ein großer Einfluss auch, so wie er das, glaube ich, nicht nur für andere junge Musiker war, sondern natürlich auch für potenzielle Jazzliebhaber. Ich glaube, Menschen wie Chet Baker waren aufgrund ihrer Vermarktbarkeit damals und dem Mythos, den sie ja auch verkörperten, nämlich schon auch gute Projektionsflächen und Folien. Und nicht zuletzt die Fotografie aus dieser Zeit, William Claxton, der sich Chet Baker fast dauerhaft an die Fersen geheftet hatte, haben schon auch mit dafür gesorgt, dass diese Musik, aber eben auch der Look dieser Musik am Ende populär wurde.
Jazz, das bedeutet auch immer eine große Portion Kommunikation. Wie Sie kommunizieren, das finde ich ganz wunderbar, zum Beispiel bei Ihrer Aufnahme mit dem Bassisten Dieter Ilk. Da kann man das hören und wenn man mal sich ein kleines Filmchen im Netz anguckt, dann kann man das auch sehen. Mir fällt da einfach kein besseres Wort ein als hörbar miteinander kommunizieren. Da geht man ins Studio und fängt einfach mal an. Wächst das oder wie wird so eine Idee groß gemeinsam?
Die Idee mit Trompete und Kontrabass, und das war es dann auch schon, auf die Bühne zu gehen, die wurde vor 8 Jahren geboren. Und wir hatten in der Zwischenzeit schon die Möglichkeit, das live natürlich auch ein bisschen auszuprobieren. Es verlangt dem Publikum schon streckenweise auch einiges ab. Ich sage immer schon erklärenderweise vorweg, wissen Sie, das Haus muss ein Dach und einen Keller haben, um Haus genannt zu werden. Und das dazwischen, das versuchen wir jetzt zu kreieren. Und man hört bei diesem Konzert keine Harmonien oder Harmonieinstrumente, es ist also kein Klavier oder keine Gitarre auf der Bühne. Und wir versuchen, das Gehirn auf die Probe zu stellen und herauszufordern. Denn tatsächlich ist es ähnlich wie beim Auge. Das Gehirn des Menschen ist in der Lage, sich vieles dazu zu denken, was vielleicht nicht nachweislich da ist, aber dann doch irgendwo mitschwingt. Und das ist bei Harmonien tatsächlich der Fall. Zum Beispiel, wenn man ein berühmtes Lied spielt, was alle kennen. Es ist eigentlich in der Luft, welche Harmonien dort gespielt werden, aber es regt die Fantasie der Menschen an. Und dazu möchten wir sie im Konzert verführen.
Sie nehmen da ja auch bestimmte Melodien zur Vorlage und improvisieren, wie Sie vorhin auch schon gesagt haben, dass man also sich die Freiheit nehmen kann und man sollte auch immer kreativ bleiben als Jazzmusiker. In dem Fall war es auch ein Choral, den man hören kann und das ist wie so ein Geben und Nehmen. Wer bestimmt da, welches Stück auf das Album kommt?
Na, wir haben uns mit dem Album ja sehr viel Zeit gelassen. Erst seit einem Jahr gibt es noch nicht mal, wenn ich genau nachrechne, dieses Album Nightfall. Und als wir im Studio waren, haben wir erst gemerkt, dass der rote Faden dieses Albums eigentlich nicht wie sonst die Inhalte sind, sondern tatsächlich unsere Besetzung. Also alles, was wir machen, egal aus welchem Genre es stammt, ist mit Trompete und Kontrabass gespielt und nichts anderem. Und das hat plötzlich Türen geöffnet, die wir eigentlich gar nicht für möglich gehalten haben. Es war also plötzlich möglich, Musik von den Black Eyed Peas zu nehmen, von den Beatles, dann von Bach und tatsächlich auch von Melchior Vulpius aus dem 17. Jahrhundert und das alles nebeneinander zu stellen und dem Ganzen eine Form zu geben, die ja durch die Besetzung zusammengehalten wird. Es ist insofern trotz der Unterschiedlichkeit ein stringentes Album.
An der Stelle mal eine Frage zur Klassik. Wie sieht's da eigentlich bei Ihnen aus? Sie sind klassisch ausgebildet, aber wenn Sie jetzt als Jazzmusiker mal so eine gigantische Mahler-Symphonie hören mit einem dicken Blechsound oder auch Musik von Richard Strauss, ist das was, was Sie reizt?
Reizt vielleicht nicht mehr, als dass ich das Gefühl hätte, das muss ich jetzt selber machen, aber es ringt mir wirklich den gleichen, wenn nicht noch viel mehr Respekt irgendwie als früher ab für die Leistung, sowohl für das Kreative dahinter, den Komponisten, aber auch eben natürlich immer noch irgendwie das, was da handwerklich mit im Boot ist. Also ich bin in der glücklichen Lage, immer wieder auch mit Symphonieorchestern arbeiten zu dürfen. Wir haben in Berlin viele Freunde in den Reihen der Staatsoper und den Berliner Philharmonikern und wenn ich da bin, was mittlerweile selten genug der Fall ist, dann ist das wieder ein Highlight, jedes Mal irgendwie sich auch mit den Kollegen dort auszutauschen und zu sehen, auf welchem Niveau diese Menschen Trompete oder was auch immer spielen. Das ist einfach großartig.
Till Brönner, Sie sind Musiker, Moderator und auch Fotograf. Bleiben wir aber nochmal bei der Musik. Sie geben ja auch das, was Sie können, weiter. Seit 2009 haben Sie eine Professur an der Musikhochschule in Dresden. Das Unterrichten, das ist ja das eine, also die fachliche Seite meine ich, aber Sie übernehmen damit ja auch Verantwortung schon am Tag so einer Aufnahmeprüfung für jeden Studenten, der da kommt. Schauen Sie da schon mal genauer hin. Was ist denn das für ein Typ? Was ist das für eine Persönlichkeit, die da diesen Beruf machen will?
Ja, das formuliert eigentlich schon genau die Stromschnellen, in die man da gelangen kann, sowohl als Lehrer als auch als jemand, der sich gerade bewirbt. Um es kurz zu machen, es ist ein Beruf, dessen Ausbildung man dort bekommen möchte. Und natürlich ist der künstlerische Aspekt sehr, sehr wichtig, aber gleich zu Anfang doch den Bewerber daraufhin abzuprüfen, ob er über technische und, ich sag mal, Vorstellungsfähigkeiten, eben Talent, wenn man so möchte, irgendwie verfügt und vor allen Dingen gutes Ohr, das ist das, was ich gleich am Anfang initial versuche rauszukitzeln, um sicherzustellen, dass der in dieser Zeit, denn es sind ja dann 3, 4, 5 Jahre, je nachdem, für was er sich da entscheidet, dass er am Ende da auch mit Erfolg rausgeht und seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und es sind immer noch die gleichen Parameter wie früher, die anzeigen oder einen Hinweis darauf liefern, ob derjenige das erfolgreich durchstehen wird. Ansonsten erinnere ich mich auch noch daran, wie jemandem durchaus mal gesagt zu haben, es gibt doch auch noch schöne andere Berufe, als Musiker zu werden.
Ist ja durchaus aber auch eben eine Verantwortung, die man
Korrekt.
Trägt. Sie wissen selbst wie kein anderer, dass es eben in diesem Beruf auch Krisen geben kann. Sie haben eine Zeit gehabt, da stand das Trompetespielen für Sie auch schon mal auf der Kippe.
Ja, und das kam tatsächlich zu einer Zeit, in der ich schon relativ gut im Geschäft war, wie man sagt. Ich habe festgestellt, dass auf dem Instrument tatsächlich sowas Ähnliches wie Ermüdungserscheinungen eintraten und zwar immer früher, als es mir eigentlich so lieb war. Also plötzlich mitten im Konzert merkte ich mir gehen die Kräfte eigentlich flöten. Und das bis zu einem Punkt, wo ich tatsächlich mal ein Konzert abbrechen musste. Und da bin ich glaube, so als ob es gestern noch gewesen wäre, wie ein geprügelter Hund von der Bühne gegangen. Und das war ein Moment, mich mit der Frage doch ernster zu befassen, ob es vielleicht tatsächlich doch Dinge gibt, die ich nicht richtig mache auf dem Instrument. Und ich bin dann von Lehrer zu Lehrer geeilt. Keiner konnte mir offen gesagt sagen, ob ich da ein technisches Problem habe oder ob es vielleicht einfach nur meine Seele oder mein Kopf ist. Man kann sich auch selber im Weg stehen. Das sind ja so Mikrogründe und Organismen, die da am Werk sind. Und ich bin dann irgendwann tatsächlich hier in Frankfurt an Professor Malte Burba geraten, der mir innerhalb von 5 Minuten erklärt hat, was mein Problem war. Es war eine technische Frage, also keine seelische. Und ich hatte mir von Anfang an eine falsche Spieltechnik angewöhnt, die aber jetzt auf immer steigenden Niveau sozusagen sich als Problem entpuppte. Und dann habe ich ein Jahr Vorbereitung gebraucht, um dieses Problem innerhalb von 6 Wochen abzustellen. Und es gibt wenig Menschen, denen ich so dankbar bin wie Malte Burba, mit dem ich mir übrigens tatsächlich in Dresden die Professur teile und deswegen mit einem noch besseren Gefühl eigentlich dort Studenten zeigen kann, dass es eben zwei Seiten gibt, die technische, die rein technische und die musikalische, die wir dort in einem dualen System vermitteln.
Also so, dass beide Seiten wirklich optimal abgedeckt sind. Was haben Sie denn mitgenommen aus dieser Zeit?
Aus dieser Krisenzeit habe ich mitgenommen, dass es tatsächlich an der Zeit ist, viel früher schon dankbar zu sein für das, was passiert, aber dass es für sehr viele Themen tatsächlich auch eine Lösung gibt. Also speziell das System Blechblasinstrument, was ich ja heute auch unterrichte, ist eine sehr logische Angelegenheit. Es ist schlicht und einfach Physik. Das wissen aber die wenigsten. Die meisten Kinder sind sowas wie Purzelbaumkinder. Das ist dieser Effekt, wo plötzlich irgendwie ein kleines Kind einen Purzelbaum macht und keiner hat es ihm gezeigt. Und man fragt sich irgendwie, wo hat er das jetzt her oder sie? Und das ist vielleicht Talent oder sowas. Aber wie der Purzelbaum zustande kommt, das kann in dem Augenblick mal wichtig sein, wo er nicht mehr funktioniert. Und so war es bei mir.
Till Brönner, wir unterhalten uns gleich noch weiter. Wir haben eben viel über das Trompetespielen gesprochen und da wollen wir auch mal Trompetenmusik hören. Was wird das sein?
Na, wenn wir von der klassischen Musik sprechen, dann gehen wir doch gleich mal in die Anfänge. Da kann ich mich selber noch gut dran erinnern. Joseph Haydn, berühmtes Trompetenkonzert in S-Dur, den ersten Satz. Allerdings von jemandem gespielt, der ähnlich wie ich in beiden Welten zu Hause war. Wynton Marsalis spielt Klassik.
Thank you.
Das Allegro, der erste Satz aus dem Konzert für Trompete und Orchester von Joseph Haydn, war das hier mit Wynton Marsalis und dem English Chamber Orchestra. Musik, die Till Brönner sich im Doppelkopf in H2 Kultur gewünscht hat. Sie als Sänger und Trompeter, man kennt sie auf der Bühne, aber sie sprechen auch über Musik, sei es als Moderator beim Radio oder auch über eine Reihe wie Talking Jazz. Musik also nicht nur zu machen als Musiker, Komponist oder auch als Produzent, sondern eben auch mal darüber zu sprechen. Wie wichtig ist Ihnen das?
Also richtig wichtig, dass ich morgens aufstehe und sage, ich muss jetzt unbedingt über Musik sprechen, wenn ich sie denn schon spiele, kann ich nicht sagen, dass mir das wäre. Ich sehe aber, dass das eine völlig andere Form der Kommunikation ist und mich der zu verschließen, das wäre fast fahrlässig.
Das ist ja auch was das Publikum in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, auch immer mehr einfordert. Sie wollen gerne mit den Musikern, mit den Komponisten im Kontakt, im Gespräch sein. Das ist auch so ein Terrain, was stärker beschritten wird.
Ja, ich habe vor allen Dingen in Konzerten gemerkt, dass das, was uns Musikern ja teilweise Jahre des Studiums abverlangt, nicht in anderthalb Stunden im Konzert so vermittelbar ist, dass jeder sofort versteht, ach, das ist der Grund, warum die das machen oder jetzt hat er dies und jenes gemacht. Und mitunter kann aus genau diesen Gründen der Vortrag auch ein bisschen distant wirken. Wenn ich allerdings die Form des Sprechens wähle oder ein bisschen erkläre, was wir gleich machen, ist es für den Zuschauer möglich, eine Verbindung aufzubauen und sich auf ein Terrain einzulassen, auf das er vielleicht alleine nicht so gegangen wäre. Und ich finde, da spricht überhaupt nichts gegen.
Talking Jazz, das ist so eine Reihe, die Sie schon vor vielen Jahren gestartet haben, aber zuletzt gab es das Ganze im Pierre-Boulez-Saal, neu in Berlin. Wie muss man sich das da vorstellen? Sie laden bekannte Jazzmusiker ein. Worüber spricht man dann, wenn zwei Profis sich gegenüber sitzen?
Letztlich ist es natürlich doch der Moment, wo man aus der Sicht des Profis den anderen Profi mal befragen kann, mit ihm musiziert. Natürlich versucht sich bei der Gelegenheit auch so ein bisschen näher zu kommen. Vielleicht ist da auch sowas wie ein Grundvertrauen, ein größeres für einander da. Der Respekt ist vielleicht auch auf einer anderen Ebene und es besteht die Chance, demjenigen etwas zu entlocken, was er vielleicht in einem normalen oder anderen Gesprächsumfeld nicht so vom Stapel lässt. Und das ist eine These, die wir damit aufstellen und im Pierre-Boulez-Saal wurde das durchaus verstanden. Es macht Spaß, sich in dieses Becken zu begeben und mal zu schauen, was eigentlich dabei rauskommt, wenn sowohl der Fragende als auch der Befragte sich auf etwas einlassen, das sie vorher nicht hatten und nachher nicht.
Und was sie beide ja auch verbindet, auf alle Fälle. Vor einigen Jahren, da haben sie sich in ein ganz anderes Terrain gewagt. Da waren sie Juror im Fernsehen und haben junge Sänger gecastet. Trotz ihres enormen Erfolges zuvor schon als Musiker sind sie dadurch noch mal mehr zu einer öffentlichen Person geworden. Wie geht man dann mit so einer nochmals gesteigerten Popularität um im Alltag?
Also es mag komisch klingen, aber die Regeln der Popularität, die sind fast Genre und inhaltsübergreifend die gleichen. Es gibt Dinge, die automatisch dann passieren, die mit Öffentlichkeit zu tun haben und der Wahrnehmung und der Reaktion der Menschen auf einen und damit so höflich und fair umzugehen, dass derjenige auch nicht das Gefühl hat, dass er jetzt lästig ist, wenn er einen anspricht, sondern willkommen, denn das hat man ja auch selbst mitprovoziert. Das lohnt sich zu üben. Ansonsten muss ich sagen, dass mir die Menschen eigentlich durch die Bank sehr, sehr freundlich immer gegenüber treten und sich eigentlich immer sehr höflich ins Gespräch bringen und deswegen gebührt es auch irgendwie ihnen ebenso entgegenzutreten. Ja. Der andere Teil ist natürlich einer, von dem man im Idealfall profitiert. Es gehen Plattenverkäufe vielleicht nach oben, die Konzerte werden ein bisschen voller, aber auch das unterliegt Wellenbewegungen und das sollte man nie vergessen.
Erschließt man sich da auch ein anderes Publikum?
Ich glaube schon, dass die Vielzahl der Outlets, wie ich sie nenne, wo man zu hören ist, ich habe eine Radiosendung, ich erzähle über Musik, ich bin in unterschiedlichen Projekten zu Hause, dass das natürlich immer ein bisschen Streuwirkung auch hat. Wenn man aber am Ende des Jahres so Bilanz zieht, dann ist es schon auch das, ich sag mal, Core-Publikum, wie man es im Fachjargon nennte, dass es gilt zu pflegen und die auch immer wieder themenübergreifend zu Konzerten erscheinen und sagen, ach, interessiert mich, was der Brönner gerade macht.
Im Mittelpunkt stehen, ist das vielleicht auch ein Grund, dass Sie ja seit vielen Jahren auch mal die Perspektive wechseln und die Kamera in die Hand nehmen und selbst mal auf andere genau schauen und deshalb vielleicht auch fotografieren? Wie ist das?
Also Ich hätte vor Jahren noch nicht vorhersagen können, dass mich die Fotografie mal so in ihren Bann zieht. Ich bin als Künstler, wie Sie sich vorstellen können, schon relativ häufig fotografiert worden und es hätte sich immer wieder die Möglichkeit ergeben, bei der Gelegenheit dann auch da reinzuriechen. Habe ich aber nie so wirklich gewollt. Es war dann tatsächlich die Begegnung mit dem Jazzfotografen William Claxton, über den ein Dokumentarfilm gedreht wurde, zu dem ich die Musik schreiben durfte. Und im Zuge dieses Dokumentarfilms habe ich ihn dann kennengelernt und gemerkt, dass das Menschliche, die Personalität sozusagen irgendwie hinter der Kamera einfach extrem wichtig ist, um am Ende tatsächlich auch Fotografien zu fertigen, die gedruckt werden, die einfach anders sind. Und in dem Augenblick habe ich Parallelen zum aktiven Musikmachen gefunden, wenngleich in der Tat, Sie haben es schon angesprochen, dass hinter der Kamera stehen tatsächlich auch mal weg von der großen Bühne ist und jemand anderen da vorne hinstellen. Aber letztlich ist auch da Eitelkeit natürlich mit involviert, denn früher oder später ist bei einem Foto die Frage, hängt man es sich an die Wand oder nicht oder zeigt man es oder nicht?
Wenn man das Fotografieren, ich würde da gerne mal dabei bleiben, mit dem Trompetespielen vielleicht auch vergleicht, da wissen Sie ja genau, wie sich so der richtige Ton nicht nur anhört, sondern der fühlt sich ja auch an. Gibt es diesen Moment auch beim Fotografieren?
Ich denke, dass jeder Fotograf, der im Geschäft ist und letztlich auch nicht seit gestern dabei ist, bestätigen kann, dass die Chemie zwischen den beiden, nämlich dem Fotografierenden und seinem Objekt oder Subjekt für den Tag, schon echt extrem entscheidend ist natürlich. Also jeder berühmte Fotograf würde am Ende auf die Frage, was war wirklich der Grund für die Vielzahl deiner guten Fotos antworten. Ja, es war die Personality. Und das ist es am Ende auch, denn Fotografieren ist ein Handwerk wie Trompete auch und das kann man, auch wenn es sich komisch anhört, wirklich erlernen. Das kann jeder lernen. Aber was man nachher macht und in welchem Moment man vielleicht die Kamera abdrückt oder für welches Foto man sich entscheidet, das ist in der Tat noch ein bisschen abhängig von Erfahrung, Geschmack und der Ausbildung eines bestimmten Stils.
Aber es gehört ja sicherlich auch eine große Offenheit und auch ein Vertrauen des Gegenüber dazu. Also wenn ich jetzt an jemanden denke wie Armin Müller-Stahl, mit einer großen Persönlichkeit, dem müssen Sie sich auch erstmal nähern.
Es scheint mir eine Kombination zu sein aus der Bereitschaft desjenigen, sich fotografieren zu lassen und natürlich der Fähigkeit des Fotografen, denjenigen zu öffnen. Und dazu gehört manchmal sogar eine gute Portion Frechheit. Mhm. Also auch keine Angst zu haben, irgendwie nach einem Foto zu fragen zum Beispiel. Auf der anderen Seite gehört es sich natürlich heute auch mal zu fragen. Die meisten Leute hantieren mit ihrem Handy und machen sofort ein Selfie. Und wenn ich in den Supermarkt gehe, dann merke ich, dass ich mindestens zweimal fotografiere werde, ohne dass man mich fragt. Das ist schon auch ein ganz besonderer Bereich. Aber im Studio jemanden doch das zu entlocken, was man sich von ihm erhofft, das erfordert großes Vertrauen auf beiden Seiten.
Um mal bei Armin Müller-Stahl zu bleiben, zum Beispiel, Sie sind mit mehreren ja sehr bekannten Leuten dadurch in Kontakt gekommen. Gibt es da auch immer eine Geschichte davor oder macht man einfach nur ein Treffen aus ja im Studio und dann verbringt man da eine gewisse Zeit oder nähert man sich dem auch peu à peu an?
Das ist beides. Ich glaube, es gibt keine Geschichte, die man planen kann. In der Regel erinnert man sich schon an jedes Foto und die Geschichte drumherum. Bei Armin Müller-Stahl, der nun bekanntermaßen Schauspieler ist, war es ein Foto, was tatsächlich innerhalb von Sekunden entstand. Und es war noch so ein bisschen meine jugendliche Naivität, zumindest damals, als ich noch nicht so lange fotografierte, die mich einfach hat nach vorne preschen lassen und dieses Foto hat machen lassen. Und er hat, wenn man sich das Foto ansieht, auch gar nicht in die Kamera gesehen, was für Schauspieler ohnehin wahnsinnig schwer ist, denn auf der Bühne, beziehungsweise wenn die einen Kinofilm drehen, dann schauen die ja auch nie in die Kamera. Also der Blick in die Kamera und ihn halten zu können, ist für einen Schauspieler ungleich schwerer als alles andere, was er macht.
Aber gerade bei diesem Foto, ich finde, das hat wirklich einen enormen Sog. Also man guckt es an und man muss einfach nochmal hingucken und nochmal und in dieses unglaubliche Gesicht von diesem Mann.
Ja, das hat Armin Müller-Stahl, glaube ich, auch schon öfter gehört und das ist wirklich zu 100% an ihn weiterzuleiten.
Wir sprechen gleich noch weiter, doch zuvor erstmal Musik. Till Brönner, was werden wir jetzt hören?
Wir hören Musik aus den frühen 80ern. Das war sozusagen was ähnliches wie der Link zu meiner damaligen Klassenkameradschaft und der Jungs und Mädchen, die um mich herum aufgewachsen sind. Es war Al Jarreau, der damals einen großen Hit hatte namens Boogie Down und die Platte hieß einfach nur Jarreau. Und daraus hören wir meinen persönlichen Lieblingstrack und der heißt Morning.
With love that's rare.
Und nach diesem gut gelaunten El Jarreau spreche ich jetzt weiter mit Till Brönner hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Wir haben in dieser Stunde schon über Ihren Weg als Musiker gesprochen, über das, was Sie seit jungen Jahren auch schon mit Musik verbindet, aber auch über die verschiedenen Richtungen, in die Sie sich immer wieder aufgemacht haben. Was mir dabei auffällt, Sie haben sich in Ihrem Leben immer wieder getraut, auch was Neues anzugehen. Woher kommt dieses, ja, ich will mal sagen, Vertrauen, immer wieder zu sagen, ich springe, ich traue mich und schau, was passiert. Woher kommt das?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich vermute, dass es vor allen Dingen auch damit zusammenhängt, dass ich das meiste relativ frühzeitig schon gemacht habe. Also ich habe einfach sehr früh begonnen, all das, was mir so durch den Kopf ging, schon zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, aber es hat zumindest dazu geführt, dass man sich frühzeitig auch an mir reiben konnte. Und insofern ist das, was da draußen jetzt existiert, natürlich auch so eine Art, ja, öffentliche Beschreibung des Wegs, den ich gegangen bin, und auch der Entwicklung natürlich. Man kann ja auch sagen, ich warte noch 15 Jahre, bis ich das Gefühl habe, reif für ein Album zu sein. Ich habe einfach tatsächlich die Entwicklungsstadien immer schon rausgehauen.
Nach außen dokumentiert und nicht gewartet. Und dann wird es ja manchmal auch nicht besser. Till Brönner, Musik, das ist Ihr Metier, mal eine ganz andere Frage in dem Zusammenhang. Inwieweit sind Sie denn von Musik umgeben, wenn Sie mal für sich allein sind?
Wenn ich ehrlich bin, aktuell nicht mehr so viel, und die Pointe ist, dass ich das tatsächlich auch ganz gerne mal so genieße und gutheiße. Also natürlich ist mein Leben voll von Musik, aber die Momente, wo die Musik selber entscheidet, zu mir zu kommen, die sind mir mittlerweile wichtiger, als dauernd ein Terrain zu schaffen und mich ihr hinzugeben. Es gibt diesen Satz, ein Jazzmusiker muss eigentlich immer hungrig auf Neues sein, und ich kann den überhaupt nicht unterschreiben, nicht weil ich nicht hungrig auf Neues wäre, aber man ist einfach nicht 24 Stunden am Tag hungrig auf Neues. Das ist unmenschlich, sondern man muss auch erstmal in der Lage sein, wie das, was passiert ist, und es passiert viel in meinem Leben, immer mal zu verarbeiten, nachzuspüren und die Frage zu stellen, wie viel von dem, was ich da gerade sozusagen auch mir einverleibt habe, hat eigentlich das Potenzial zu bleiben und auf meiner Seele einen Stempel zu hinterlassen. Und das ist gar nicht mal so viel.
Wenn Sie denn die Zeiten haben, wo Sie quasi für sich sind, wie verbringen Sie die dann? Was ist was für Sie, wo Sie auftanken?
Ich bin mittlerweile ein großer Fan vom Spazierengehen, was daran liegt, dass ich tatsächlich zu Sport ein etwas gespaltenes Verhältnis habe. Ich bin zwar optisch durchaus vorzeigbar im Sinne von meine Figur irgendwie, aber ich sage Ihnen, das hängt mit der Trompete zusammen. Das ist ein Kalorienverbrauch wie bei jedem anderen Blechbläser von einem Schwerstarbeiter. Das habe ich mir von einem Arzt mal erklären lassen.
Jetzt gucke ich dann aber mal so in die Reihen diverser Orchester oder auch Blasmusikkapellen. Das mit dem Kalorienverbrauchen wird dann wahrscheinlich vom Bier wieder kompensiert.
Ja, schön, dass Sie das so sagen, dann muss ich das nicht tun.
Mal eine ganz hypothetische Frage zur Musik. Gibt es eigentlich so eine Epoche oder eine Zeit, ich will es gar nicht auf eine Epoche so fokussieren, in die Sie gern mal schauen würden, wie es da eigentlich war? Wir haben heute ganz verschiedene Sachen gehört. Wir haben Haydn gehört, wir haben Frank Sinatra und eine ganz andere Zeit musikalisch erleben können. Gäbe es da was, wo Sie sagen, ah, da wäre ich gern mal dabei gewesen?
Ja, in den 60er Jahren, frühen 60er Jahren oder vielleicht Ende 50, so 10 Jahre lang, das hätte ich gerne schon so persönlich miterlebt, denn da sind natürlich musikalisch, aber auch auf vielen anderen Gebieten Dinge passiert, die uns, glaube ich, weltweit doch irgendwie die richtigen Messages mit auf den Weg gegeben haben. Traurigerweise wiederholt sich davon auch vieles heute wieder. Also es sind die gleichen Nachrichten, aber musikalisch in der Zeit widerspiegeln zu können, was passiert, wenn es auf diesem Level passiert. Das ist schon ein Privileg, und wir müssen uns heute als Jazzmusiker natürlich fragen, wie ist es möglich, musikalisch noch Gesetze zu brechen, die eigentlich allesamt schon gebrochen wurden. Also wie kann der Jazz die gleiche Aufgabe übernehmen, die er damals hatte? Das treibt mich natürlich auch weit über die Grenzen der Musik hinaus um.
Wenn es um Grenzen brechen geht, weil musikalisch, gibt es irgendwann eigentlich mal so einen Schnitt, wo Sie sagen, muss es immer was Neues sein, oder dürfen wir uns auch nicht auf mit dem begnügen oder auch mit dem vergnügen, was uns gefällt?
Ich finde, dass einen sehr sympathischen Ansatz und ich kann da vieles von teilen. Ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass das große Damoklesschwert des Neuerfindens für einen jungen Jazzmusiker fast schon lähmend auch wirken kann. Und ich habe dann irgendwann mal die These, sag ich mal, verfasst, dass es um die Wiedererkennbarkeit geht. Die Wiedererkennbarkeit ist eigentlich heute die Innovation. Denn bei der Flut von Einflüssen und Neuheiten, die wir heute zu verkraften haben, geht es eigentlich tatsächlich um die Frage, wen erkenne ich doch in Sekundenbruchteilen sofort am Klang? Und das sind gar nicht so viele, die dort aus der Masse so rausstechen, dass man sie sofort eigentlich im Gedächtnis verankert hat. Und darum muss es gehen, nach wie vor.
Till Brönner erkennt man immer noch am Klang. Kurz und knapp an der Stelle aber ein paar Fragen. Was mögen Sie denn mehr, wenn Sie Musik machen? Live oder Studio?
Live liegt mir auf jeden Fall viel, viel mehr. Das ist durch nichts zu toppen und auch das Gefühl, das nicht wiederholen zu können, jetzt von der Bühne runterzugehen und das war jetzt das Konzert und morgen gibt es ein anderes, das gefällt mir.
Haben Sie eigentlich bei einer Aufnahme Ihr eigenes Mikro immer dabei? Da gibt es ja Musiker, die durchaus ihre Sachen immer mitbringen. Ist das bei Ihnen auch so?
Ich habe gute Erfahrungen mit einem Modell eines deutschen Herstellers gemacht und das bringe ich tatsächlich bei Aufnahmen auch immer mit. Ich lasse mich aber auch immer tatsächlich, weil meine Ohren noch ganz gut funktionieren, mal von was anderem überzeugen. Lustig finde ich, wenn es dann doch wieder bei dem Modell landet, das ich mitgebracht habe.
Noch eine Frage zu Ihrem Instrument. Damit sind Sie ja auch täglich allein. Ist das auch eine Art, zu sich zu kommen?
Ich habe oft gedacht, Mensch, Trompete spielen ein ganzes Leben lang und auch die schweren Momente an der Trompete, die es gibt, die man tatsächlich sehr alleine verbringt, wo man es auch mal an die Wand pfeffern würde, was mir übrigens noch nie passiert ist, aber ich war wirklich sehr kurz davor. Sie werden lachen, das Fazit all dieser Überlegungen war am Ende, dass ich wirklich auf die Welt gekommen bin, um Trompete zu spielen, weil mir nichts so sehr dabei hilft, zu mir selbst zurückzufinden wie das Instrument.
Und eine Frage, die muss ich auch noch loswerden. Man kennt Sie immer gut gekleidet. Jetzt haben, so sagt man zumindest, Frauen einen Hang dazu, Schuhe oder Taschen anzuhäufen. Stimmt es, dass Sie so einen Hang in puncto Krawatten haben?
Das stimmt und mindestens genauso bemerkenswert ist, dass ich fast keine von denen anziehe. Man sieht mich also eigentlich so gut wie nie mit Krawatten, aber ich bin ein Krawattenfanatiker, weil ich eigentlich tief in meinem Herzen dauernd eine tragen würde. Mich behindert das auf der Bühne nur beim Atmen so sehr und wahrscheinlich kompensiere ich das mit einem nicht enden wollenden Kauf.
Und dann haben Sie die alle in Ihrem Schrank und gucken sich die an oder macht es Sie nur glücklich, wenn Sie ins Geschäft gehen?
Manchmal ist es sogar schön, die einfach mal so zu Hause anzulegen und mal zu gucken, irgendwie, ob man es vielleicht doch noch mal benutzt. Es gibt auch wieder Gelegenheiten, wo ich mal ab und zu eine umwerfe. Selbst mein Sohn interessiert sich schon für Krawatten.
Der heutige Doppelkopf, der neigt sich dem Ende zu. Wir hören noch ein wenig Musik. Was wird das sein und warum?
Wir hören Musik von einer Künstlerin, die leider nicht mehr unter uns ist, die mich aber sehr, sehr bewegt und beeinflusst hat. Sängerin und Pianistin Shirley Horn. Eine der ganz Großen auf ihrem Gebiet, nicht ganz in der ersten Reihe der Berühmtheiten im Jazz, aber dann doch wirklich, muss man sagen, in die Champions League vorgedrungen und explizit von einem Fan begleitet, ihr Leben lang, der Miles Davis hieß. Miles Davis war ein großer Fan von Shirley Horn und speziell das Klavierspiel und der Gesang in dieser Kombination, das konnte keiner so wie sie. Und sie war eigentlich die Königin der Balladen. Und von ihr hören wir ein Stück geschrieben von Johnny Mandel, der hat es auch arrangiert, das heißt Where Do You Start?
Sagt Till Brönner, mein heutiger Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für dieses Gespräch. Tschüss, sagt Susanne Pütz.
Look around and don't know where